Wenn wir auf das Kind in der Krippe sehen, dann müssen wir wissen, was Paulus so sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Oder im Hebräerbrief heißt es, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Wir singen nun miteinander, freut euch, ihr Christen, alle 25, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Jesus, du Messiaskönig, Heiland der Welt, wir wollen dich an diesem Morgen anbeten, in deiner ganzen Macht und Größe. Du bist als Kind in der Krippe der Weltenherrscher und der Weltenrichter. Und wir dürfen von deiner großen Liebe wissen, du gehst jedem von uns nach und suchst jeden von uns heute Morgen. Und du weißt auch, was uns im Geheimen bedrückt und beschwert. Du kennst auch die Not, die uns traurig macht. Und du möchtest deine Freude uns schenken. Jetzt hilf doch, dass wir heute Morgen dich erkennen, dass wir alle ganz neu fröhlich werden in deiner Nähe. Wir wollen dir danken, dass du uns den Weg zur Seligkeit aufschließen willst, auch heute in diesem Gottesdienst. Dass wir an diesem Morgen ablegen dürfen, Schmutz und Dreck und Verfehltes und das, was nicht recht ist. Und wir dürfen ganz neu erfahren und entdecken, wie du der Heiland von verlorenen Menschen bist. Und so wollen wir jetzt mit dir reden in der Stille. Wir beten in der Stille. Wir freuen uns, Herr, dass wir deine Herrlichkeit erkennen und finden dürfen. Amen. Wir hören jetzt den zweiten Satz aus der Bach-Sonate. lese aus dem zweiten Kapitel im Philipperbrief, wie Jesus den Weg geht aus der Herrlichkeit beim Vater hinunter in die Armut der Krippe. Und das war für Paulus der Weg, den wir gehen sollen. Das war für ihn das Beispiel für unser Verhalten. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir hören jetzt noch das Adagio von Albignoni. Ganz herzlichen Dank. Da freuen wir uns immer wieder an dieser Ausgestaltung unseres Gottesdienstes. Und ich darf Sie nun einladen, mit einzustimmen in dieses schöne Weihnachtslied von Nachtenhöfer. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, wo er sagt, Jesus ist stärker als 100.000 Sonnen. Wir singen von diesem Lied 32, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Ich möchte heute zu Ihnen über den Vers predigen, der unmittelbar an die Weihnachtsgeschichte anschließt. Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus. Wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Das steht im 1. Kapitel des Lukas-Evangeliums ausführlicher, wie der Engel das Maria als Auftrag mitgibt, dass dieses Kind Jesus heißen soll. Ich will aber jetzt nach dem Matthäus-Evangelium lesen, wo das Gleiche noch einmal erzählt wird, wie der Engel die Maria darauf vorbereitet, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt eine Begründung für diesen Namen Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Weihnachtsgeschichte beginnt so schön, haben Sie es alle im Ohr, es begab sich. Man möchte gerade meinen, das sind die Zufälligkeiten des Lebens, so wie die Dinge eben passieren. Das kam alles so zusammen und dann ist die Sache so abgelaufen. Aber Bibelkenner wissen, dass hinter diesen äußeren Zufälligkeiten der große Plan Gottes steht. Als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und er baut das ein in die Pläne der Weltenherrscher. Und heute hören wir nun, dass auch der Name nicht zufällig ist. Der Name, den Jesus bekommt, der ist von Gott vorherbestimmt und hat eine ganz besondere Bedeutung. Und es macht dann richtig Freude, in der Bibel jetzt ein wenig zu forschen. Und dann findet man beim Propheten Jesaja im Kapitel 49, ist das noch einmal beschrieben. Und wenn Sie die Bibel dabei haben, manche sagen, man wollte immer gern mehr aufschlagen. Das können Sie tun. Im 1. Vers, im 49. Kapitel, da heißt es, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an und er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Mit unseren Namen ist das ja immer ganz anders. Warum kriegen wir unsere Namen? Sie wissen ja, wie es bei mir war. Mein Vater war ein historisch interessierter Mensch und er hat just in den Tagen vor meiner Geburt von einem Deutsch-Ordensritter gelesen, namens Winrich von Knibrode, und das muss ich bis heute tragen. So geht das eben. Manche, die helfen mir und die machen dann aus meinem schönen Namen ein Heinrich oder ein Winfried oder sonst noch was Netteres. Mit den Namen ist es überhaupt merkwürdig. Bei uns sind die mehr zufällig uns gegeben. Sie kennen doch die schöne Geschichte vom alten General von Fieban, der bei einem Manöver irgendwo im Wald seine Jacke zerrissen hat, seine Uniformjacke, und bei der nächsten Kompanie macht er Halt. Einem General ist das peinlich, wenn da so eine Triangel raushängt, und dann fragt er in der Kompanie, ist hier ein Schneider? Tritt einer vor, sagt, oh, Herr General. Dann zieht er seinen Kittel aus und wirft ihm das hin und sagt, dann bringt das in Ordnung. Dann sagt er, entschuldigen Sie, ich kann das nicht. Ich heiße bloß so. Ich bin kein Schneider. Und General von Fieban hat immer gesagt, so ist das mit den Christen, die heißen nur so, sie sind's aber nicht. Wir tragen Namen, die für uns gar nicht passen. Und die Namen sind oft leere Hülsen. Zufällig uns mitgeteilt, mitgegeben. Mit denen laufen wir durchs Leben. Namen, die uns ein wenig helfen, uns zu unterscheiden von den anderen. Das ist das, was uns unsere Identität gibt, unser Namen. Mein erster Punkt, bei Jesus ist der Name ein Programm. Bei Jesus ist der Name ein Programm. Nun, der Name Jesus ist damals in Israel ein ganz geläufiger Name. Jesus ist überhaupt nur die vom Lateinischen geprägte Form von Joshua oder Yeshua. Das heißt, Gott ist meine Rettung. Wir finden zum Beispiel in den Paulusbriefen erwähnt, dass ein Jünger in Kolosse den Namen Jesus hatte. Oder auch ein Vorfahre im Stammbaum, Lukas 3, ist erwähnt als Jesus. Also ein bedeutsamer Name. Darum kann man sagen, das hat doch überhaupt keine besondere Bedeutung. Doch, der Bote Gottes sagt das. Er soll den Namen Jesus tragen, weil er das Volk retten soll von ihren Sünden. Wenn wir jetzt von Jesus reden und wenn wir in der Bibel von Jesus lesen, dann ist das uns nicht bloß irgendein Name, wie so alle Namen, die wir tragen, sondern das verbindet sich auf einmal für uns. Und wir wissen, das ist der Jesus, der nicht bloß als Kind in der Krippe lag, sondern der Jesus, der versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde. Ich darf zu ihm aufblicken als dem vollkommenen und reinen Gottessohn. Und dann darf ich wissen, Jesus, das hat eine Bedeutung, das ist ein Programm. Gott ist mein Heil, Gott ist meine Rettung. Das ist für mich ein Trostwort. Immer wieder darf ich aufblicken, er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Auf den hat Gott alles draufgeladen. Und für uns verbindet sich dann immer mit diesem Jesus-Namen die Dornenkrone, das Kreuz, wo Jesus stirbt, wo sein Blut vergossen wird für die Sünden der Welt. Darum soll er den Namen Jesus tragen. Gott ist meine Rettung. Mit dem Namen Jesus verbindet sich dann das, dass er Macht hat, dem Teufel wirklich jedes Recht wegzunehmen. Wir, die wir doch dauernd spüren, dass wir hilflos den Angriffen, den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sind und dass der Fürst dieser Welt auch noch so wild sich gebärdet. Und dann wissen wir, nein, Jesus ist der Sieger. In dem Namen Jesus ist der Sieg uns gegeben. Darum hat ihm der Vater diesen Namen gegeben, der unvergleichliche Namen. Es war bei den Christen sehr früh üblich, dass sie ein Bekenntnis hatten und da brauchten sie gar nicht viel Sätze. So war das wahrscheinlich schon bei den Tauffeiern, wenn man gesagt hat, glaubst du wirklich? Dann hat man ihn gefragt, sag mal mit deinen Worten deinen Glauben. Und dann hat er gesagt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Christus. Oder Jesus ist der Kyrios. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Jesus ist der Kyrios, der Herr der Welt. Darum war das auch so für die ersten Christen. Sie haben Jesus immer gleich in dieser ganzen wunderbaren Würde und Hoheit angebetet. Ich muss Ihnen sagen, dass mir das immer sehr schwer wird. Und Sie haben es am Heiligen Abend gespürt, wie ich darunter leide. Wie in Kirchen und Christengemeinden aus der Geburt Jesu so eine alberne Babygeschichte gemacht wird. Gott hat ihm den Namen Jesus gegeben. Und ich möchte mit dem Pfingstlied sagen, lass die Zunge brennen, wenn wir Jesus nennen. Dass es uns groß wird, wenn wir den Namen Jesu aussprechen. Und bedeutsam. Nun ist das für mich immer ein bisschen schwierig. Mit den Namen steht man auf Kriegsfuß. Und wenn man die Namen richtig nennen soll, wenn sie zum Beispiel Zwillinge vor sich haben und dann welches ist der Richtige und dann was machen sie sich klar, welches der Hans ist und welches der Eberhard und so, das ist immer nicht ganz leicht. Manchmal ist es auch schwierig bei den Schwestern, wenn sie immer bloß aufs Häubchen schauen, dann wissen sie gar nicht, zu welchem Häubchen welcher Name gehört. Bei uns ist der Name ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Bei Jesus hat der Name eine viel wichtigere Bedeutung. Für uns ist der Name Jesu ein Trost im Leben und im Sterben. Ein Glaubensbekenntnis.
Wir können den Namen Jesu nicht gleichgültig im Munde führen, sondern für uns ist er verbunden mit den Worten vom guten Hirten, der uns durchs finstere Tal geleitet. Wir sehen die erbarmende Hand Jesu, die sich auf unser Haupt legt, der uns die Sorgen wegnimmt, der uns tröstet, wenn uns niemand mehr trösten kann. Es war Johann Fürchtegott Gellert, der bekannte Liederdichter, der gesagt hat, wenn ich alt und schwach bin und im Sterben liege, dann ruft mir bloß noch den Jesusnamen zu, weil der Jesusname für mich das Größte ist, dass ich mich in ihm trösten und freuen kann. Im Namen Jesu ist ein ganzes Programm drin. Das Programm der Erlösung von den Sünden, dass wir aufgenommen werden in der himmlischen Herrlichkeit, dass der Tod überwunden ist. Jetzt etwas Zweites. Ein Name über alle Namen. Wir müssen ja von dem Namen Jesus die Titel unterscheiden. Sie wissen, was ein Titel ist. Generaldirektor ist ein Titel. Oder Bevollmächtigter, das ist ein Titel, den einer hat. Jesus hat auch Titel. Messias König. Oder Kyrios, der Herrscher der Welt. Oder der Sohn Gottes. Oder der Menschensohn, das sind alles Ehrentitel Jesu. Und von diesen Titeln müssen wir den Namen unterscheiden. Und sind die Titel Jesu auch wichtig? Aber ich will heute über den Namen reden. Und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass im Himmel, in der Ewigkeit, der Name Jesu eine ganz besondere Rolle spielt. Ich habe es Ihnen vorhin in der Schriftlesung vorgelesen, dass Gott das so verfügt hat, dass einmal in der Ewigkeit sich alle Knie beugen müssen vor dem Namen Jesu. Nicht vor dem Titel, sondern vor dem Namen Jesu. Das ist so ein großes Programm, so eine wunderbare Heilstat, die im Namen Jesu von uns ausgedrückt wird, dass alle einmal ihre Knie beugen werden. Es kann keine Feindschaft mehr gegen Jesus geben. Es kann keine Finsternis und keine Dunkelheit mehr geben. Alles muss vor Jesus sich beugen. Der Name, der über alle Namen ist, so heißt es im Philipperbrief, der Name, der über alle Namen ist, der Name Jesus. Und darum ist uns der Name Jesus so heilig. Erschrecken Sie manchmal nicht, wenn in Ihrer Nähe plötzlich einer meint, bloß weil er ein wenig seine Erzählung garnieren will und ein wenig aufschneiden will, wie er dann von Jesus mäßig redet. Wo uns doch der Name Jesu so heilig ist, dass einmal der Name in der Ewigkeit eine solche Bedeutung hat. Als der Verfolger der Christen Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, umleuchtete ihn ein helles Licht. Der auferstandene Jesus begegnet ihm. Und was sagt Jesus zu dem Saulus? Nur eins, ich bin Jesus. Das hat ihn umgeschmissen. Kein Titel ist nötig, nur der Name. Der Name Jesus ist so stark, dass dieser stolze Mann mit seinem ganzen Hass überwunden wurde. Wenn ich die Bibel durchblättere und ich möchte es mit Ihnen jetzt nicht tun. Es wäre eigentlich schön, wir würden uns noch 2 Stunden Zeit nehmen, aber Sie können das ja für sich einmal tun. Dann steht das überall in den Briefen drin, in den Evangelien. Wer errettet uns von dem zukünftigen Zorn? Jesus. Und da wird der Name nur so gebraucht. Es ist Jesus, der uns die schenkt, dass ich einmal mit der ganzen Last meines Lebens frei und unbekümmert im Gericht dastehen darf. Weil Jesus meine Last getragen hat, der mich im zukünftigen Zorn Gottes errettet. Oder wenn es um eine Sterbestunde geht, und das wird einem ja schon hart, wenn man dran denkt, wenn mein Leib verwest und wenn alles, was ich bin und fühle, zerbricht und tot ist, dann sagt die Bibel, wir werden mit Jesus auferweckt. So wie auferweckt ist, ist meine Auferweckung auch zugesagt und fest. Und ich werde mit ihm dargestellt, mit Jesus auferweckt. Oder wenn es darum geht, im Vergleich mit dem alten Bund in Israel und nun der Mittler des neuen Bundes, der uns die ganze Liebe und Güte Gottes bringt. Hebräerbrief heißt, es ist Jesus. Kein Titel ist nötig. Der Name allein ist schon voll der Ehre und voll der Macht. Es ist eine ganz wunderbare Ermutigung für uns. Warum sage ich denn das so? Haben Sie auch einen Stern gesehen vielleicht? Das ist eine Zeitschrift, ein Magazin, da stand jetzt die Akte Jesus. Und das ist auch bei Theologen so üblich, dass sie sagen, ja, man muss unterscheiden, der Mann von Galiläa, das ist Jesus. Und dann kommt das ganz andere, die Herrlichkeit und Größe Jesu. Wie wollen Sie denn das trennen? Wo er doch schon in seiner Niedrigkeit so herrlich war. Das können Journalisten leider oft nicht sehen. Wir wollen es Ihnen sagen, wie das schon in der Krippe von Bethlehem aufleuchtet, aber nur im Glauben ergriffen werden kann. Der Name über alle Namen. Als Petrus und Johannes einst vom Hohen Rat festgesetzt wurden, und man hat sie bedroht, sie dürften nicht mehr evangelisieren. Es ist ja merkwürdig, dass der Terror einsetzt, allein wegen der Verkündigung, wo doch in der Welt so viel dummes Geschwätz Tag aus, Tag ein abläuft. Man kann es ja kaum mehr hören, das Schmutzigste und das Dreckigste. Aber die Welt wird allergisch, wenn es um die Nennung des Namens Jesu geht. Und dann hat Petrus es vor dem Hohen Rat gesagt, wir können es nicht lassen, wir müssen reden. Wir können nicht schweigen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein dieser Name, Jesus. Und im letzten Kapitel der Bibel ist noch eine Sache überliefert, die für uns ganz wichtig ist, dass wir seinen Namen, den Jesus-Namen, einmal in der Herrlichkeit an unseren Stirnen tragen. Wir tragen jetzt unsere Visage, unser Gesicht, so wie wir sind. Und in der Ewigkeit werden wir einmal nach dem Bild Jesu gestaltet sein. Es ist schön, dass wir an Weihnachten auch darüber einmal reden dürfen. Er, der in der Krippe liegt, ist der große Herrscher der Welt und er trägt den Namen über alle Namen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Jetzt noch einen dritten Punkt. Ich versuche das zu gliedern, damit wir es ein bisschen besser behalten können. Das ist auch heute ein Stück Lehrpredigt. Sein Name ist ein großes, gewaltiges Programm. Das zweite ist Namen über alle Namen. Im Namen Jesu haben wir Macht. Das ist das dritte. Ich möchte da noch mal einsetzen, wo Petrus und Johannes hinaufgingen zum Tempelgottesdienst und sie bleiben stehen an dieser bejammernswerten Gestalt dieses Bettlers, der dort gelähmt seit vielen Jahren sitzt. Und Petrus spricht ihn an und heilt ihn. Und jetzt ist die Frage, wie hat er denn das geheilt? Sind das magische Kräfte oder ist das irgendwo in den Händen drin? Petrus erklärt es. Der Glaube an seinen Namen, an Jesu Namen, hat ihn gesund gemacht. Darum ist uns das so wichtig, dass wir an den Namen Jesu glauben. Und jetzt nicht, dass Sie meinen, es ginge hier bloß um ein Wortgeklingel, dass man die Worte aussprechen müsste. Vielleicht machen manchmal fromme evangelikale Leute solch einen Eindruck, als ob es bloß darum geht, dass man so oft wie möglich den Namen runterraspelt. Das ist natürlich gemeint mit dem Namen, die Person, die sich deckt, der wirklich gegenwärtige Jesus bei uns, wer an ihn glaubt, erlebt die Kraft Jesu. Und Saul hat den Auftrag bekommen, als Paulus Apostel Gottes zu sein. Und wie hieß der Auftrag? Dass er meinen Namen trage vor Heiden und Könige. Dass wir anderen von Jesus sagen. Dass sie wissen, dass das ein biblischer Auftrag ist, der uns hier gegeben ist. Und in der ganzen Verfolgung der ersten Christengemeinde war es dann endlich der Beschluss, unter dem sich der Hohen Rat wieder zusammenfinden könnte, dass sie alle diese Apostel jetzt ernstlich vermahnen. Und was haben sie gesagt? Sie sollten nicht mehr über Jesus reden. Das hat die Welt immer erlaubt. Über Jesus darf man immer reden. Sondern nicht mehr im Namen Jesu reden. Das heißt, bevollmächtigt. So wie man Menschen gebietet und sagt, Jesus ist doch da. Sie merken noch einen Unterschied, ob einer ihnen gelehrtes Aufsätzchen macht über Jesus und über ein religiöses Thema. Oder ob sie in der Gegenwart Jesu Menschen zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen Jesu gebiete ich dir. Und in der Tat, wir dürfen im Namen Jesu die Macht der Finsternis, des Teufels zurückdrängen. Wir dürfen erleben, wie wir im Namen Jesu auch im Gebet Zugang zum Vater haben. Im Namen Jesu ist uns so viel geschenkt, was unser Leben reich macht. Und bleibt unser Glaube immer wieder ein bruchstückhaftes Werk. Und wir alle sind solche, die mehr humpeln als gehen. Und darum heißt im Hebräerbrief, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieses Wort ist auch so ein schönes Wort, ein Jesuswort, wo der Titel gar nicht mehr genannt wird, weil alle Titel und alle Größe und alle Hoheit schon mit drin ist. In diesem Namen Jesus, er, der mit mir auch zu Ende kommt, der mich zum Ziel noch hindurchträgt. Und wenn es sein muss, schleppt er mich noch hinüber. Der Vollender meines Glaubens. Sollte ab und zu einer auch zu Ihnen spotten und sagen, ach, die reden doch immer nur von Jesus. Dann sagen Sie, Gott sei Dank, sind die beim Thema. Wir leben in einer gewaltigen Zeit. Heute Nacht wurde die Sowjetunion aufgelöst. Wir wissen gar nicht, was die gewaltigen Weltentwicklungen uns in den nächsten Jahren bringen werden. Da kann man nicht einmal mehr Zukunftsprognosen wagen. Der Name Jesu bleibt. Und deshalb bleiben wir beim Thema und reden jetzt nicht über Politik, sondern vom Namen Jesu. Und das ist der Trost im Leben und im Sterben. Ich darf ihn einmal schauen von Angesicht zu Angesicht. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief, dass das so wichtig ist, dass der Name Jesu gepriesen wird, dass er unter uns verherrlicht wird, dass wir ihn groß machen. In diesen Weihnachtstagen ist der Name Jesu geschändet worden. Er wurde austauschbar mit jedem notleidenden Kind auf diesem Erdball. Und dabei war er doch ganz anders, voller Herrlichkeit, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir wollen von Jesus reden, von dem, der unter uns ist. Wie will ich schließen? Mit dem wunderbaren Lied, Jesu Name nie verklingen. Es kam aus Norwegen zu uns, ich weiß noch, wie es zu uns kam. Wilhelm Busch hat eins gesagt, der Text ist nicht gut. Es hat irgendein deutscher Heilsarmee-Offizier übersetzt. Und damals hat man, als diese Jugendgruppe vom Weiglehaus in Essen dort in diesem Lager in Norwegen sang, haben sie auch dieses Lied kennengelernt und gesagt, das hat so eine tolle Melodie, es ist eine Zulu-Melodie. Es hat eine Jugendgruppe aus dem Zulu-Land nach Norwegen gebracht. Dort hat es David Welander ins Norwegische gebracht. Heute wird dieses Lied fast in allen Sprachen der Welt gesungen. Aber das ist so schön, Jesu Name nie verklinget. Mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonne scheinen. Wie wir sagen, Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Jesu Name ist mir teuer und wird mir groß. Wir wollen diesen Namen tief in unserem Herzen tragen. Schreibe deinen süßen Jesus-Namen brennend in mein Herz hinein. Amen. Und nun singen wir noch, ich stehe an deiner Krippe hier, 28, die Verse 2 bis 4 und 9.
Wir wollen beten. Jesus, du unser Heiland und Retter, wir wollen dir für deinen Namen danken, dass dein Programm feststeht. Du willst in unserer Mitte immer nur der Retter sein, der Erbarmer, der, der trägt und zum Ziel führt. Wir brauchen dich. Wir kommen nicht zum Ziel, wenn du uns nicht ziehst, wenn du unseren Glauben nicht vollendest. Und wir freuen uns, dass du auch heute so vor uns stehst, dass wir jetzt auch bei dir das Herz ausschütten dürfen und dir sagen dürfen, was uns bedrängt und Not macht. Wir wollen auch an die denken, die krank liegen, die verzagt sind, die traurig und schwermütig sind. Tritt du jetzt auch bei denen ein und mach ihnen dein Amt, deinen Namen so groß, wie du retten willst und retten kannst, wie du alle Macht hast und wie nichts sich dir in den Weg stellen kann. Lieber Herr, wir wollen auch in diesen bewegten Tagen der Weltgeschichte dir danken, dass du der Sieger bist und dass du durch alle Wirren der Menschen, durch alle Bosheit, durch alle schlimmen Dinge, die geschehen, auch dein Reich herbeiführst. Wir freuen uns, dass deine Erlösung naht. Und wir bitten für dein Volk Israel, dass du dein Volk behütest und beschützt. Wir wollen dir danken, dass du uns den Frieden bis heute erhalten hast. Und wir beten für Menschen, die leiden in den Kriegsgebieten dieser Welt, in Bürgerkrieg und Ausbeutung und Unterdrückung. Und sei auch jetzt bei denen, die wir aus unserer Mitte ausgesandt haben. All denen, die in deinem Namen dort helfen wollen, sei bei deiner Gemeinde auch in der Verfolgung, auch in der Bedrängnis, sei ihnen nahe und stärke sie, dass sie mit fröhlichem Auftun ihres Mundes dich bekennen und dein herrliches Evangelium in die Welt hineinrufen und es nicht lassen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch den letzten Vers vom Lied 32, Vers 5. Über unsere Gottesdienste in dieser Festzeit informiert unser weiser Notizenzettel, der hinten ausliegt. Nicht steht dort vermerkt, dass am Erscheinungsfest Martina Bastian als Bibliothekarin ausgesandt wird nach Yamoussoukro in der Elfenbeinküste. Sie geht jetzt mit christlichen Fachkräften international hinaus an eine theologische Hochschule, um dort in der Bibliothek zu arbeiten, nebenher im Missionsdienst tätig zu sein. Viele von Ihnen kennen sie ja seit langer Zeit. Sie wird am 8. Januar, also zwei Tage später, wird sie dann schon fliegen. Hinten liegen die Rundbriefe von Frau Yang Yonge, die Missionarin in Japan ist. Das ist die frühere Fräulein Brinkmann, die im Kindergarten war, Renate bringt man, wer sie noch kennt. Dann können Sie hinten die grünen Zettel mitnehmen. Auf dem Simsen hier hinten liegt noch etwas von Dr. Kilgus, ein Brief, wer den noch nicht hat. Und die anderen Dinge, die empfehle ich Ihnen. Bei meinem Besuch in Kenia, nur ein kurzer Besuch von 6 Tagen, habe ich viel von den wichtigen Aufgaben erlebt. Und da ist auch passiert, dass die 2 Krankenschwestern, Elisabeth Schüle und Brigitte Holzheuer, mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie dort im Orma-Gebiet, wo sie sind, in großer Not sind, weil ihre Impfstoffe die Hitze nicht mehr aushalten. Die haben dann, wenn es kühl ist, 40 Grad Hitze. Und sie hatten einen Kühlschrank, der natürlich mit Paraffin betrieben werden muss. Das ist ein uraltes Ding gewesen und der war schadhaft und da sind teure Impfstoffe nun beschädigt worden. Und ich habe dann gleich gesagt, kauf doch gleich einen. Aber das Geld hatten wir noch nicht. Wenn wir heute das Geld dafür nehmen. Das ist so beeindruckend, wie diese beiden 12 Stunden Autofahrt von Nairobi entfernt, in einem ganz verlassenen Gebiet unter diesen Ormas arbeiten. Wenn man die Rundbriefe liest von diesen jungen Krankenschwestern, ist man beeindruckt auch, wie schrecklich die Menschen dort leiden. Wir sehen das ja immer so, als ob die Leute da in ihrer Kultur leben. Wenn sie nur einmal das von diesen Krankenschwestern erzählt bekommen, wenn die 8-jährigen Mädchen grausam beschnitten werden, was hier ein unvorstellbares Leiden in diesen Islamstämmen läuft und wie sie dort einen Dienst der Liebe tun. Es gibt keine Christen in dem Stamm und sie leben dort, um das Zeugnis der Liebe Jesu weiterzutragen. Vielen Dank, dass Sie helfen, dass dieser Dienst, auch der Impfprogramme, weiterlaufen kann. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.